Abschnitt 3.2. Die Messung des Leistungsmotivs und seine Verhaltenskorrelate auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Unterabschnitt 3.2.1. Verfahren zur Messung des Leistungsmotivs. Die Leistungsmotivationsforschung nahm ihren Ausgang mit dem Versuch McClellans und seiner Mitarbeiter, ein Messverfahren für das Leistungsmotiv zu entwickeln. Mit der Konzeption des Leistungsmotivs als stabiles Persönlichkeitsmerkmal legten die Autoren das Fundament für eine differenzialpsychologisch ausgerichtete Motivationsforschung. Als Methode übernahmen sie den thematischen Apperzeptionstest, TAT, von Morgan und Murray, der auf der Idee beruht, dass Fantasien etwas über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, Motive, aussagen. Entsprechend werden bei diesem sogenannten projektiven Test die Probanden gebeten, zu mehrdeutigen Bildvorlagen Fantasiegeschichten zu formulieren. Murray hatte den TAT im klinisch-psychologischen Kontext eingesetzt und die Geschichten seiner Probanden auf der Basis psychoanalytischer Annahmen im Hinblick auf verdrängte Bedürfnisse, Needs und bedürfnisbezogene Situationsmerkmale, Press, ausgewertet. Es lag jedoch noch kein motivtheoretischer Auswertungsschlüssel vor. Die Forscher um McClelland und Atkinson haben über Jahre hinweg auf der Basis kontrollierter Experimente den TAT in diesem Sinne zum Motivtest weiterentwickelt. Neuerdings findet sich für den Motivtest die Bezeichnung Bildgeschichtenübung, Picture Story Exercise, PSE, um damit die theoretische Abgrenzung zum TAT zu verdeutlichen. Ein Beispielbild ist in Abbildung 3.1 im gedruckten Buch wiedergegeben. Der Motivtest ist im Hinblick auf Durchführung und Auswertung sehr zeitaufwendig. Aber nicht nur diese ökonomischen Nachteile haben dem TAT viel Kritik eingebracht. Heftig kritisiert wurde er von Vertretern der klassischen Testtheorie für seine vergleichsweise geringe Objektivität und Reliabilität. Schultheis et al. Berichten zwar nur interne Konsistenzen, Kronbachs Alpha von bis zu 0,43, jedoch sehr zufriedenstellende Interrater-Reliabilitäten von 0,70 bis 0,86 und Retest-Stabilitäten von 0,37 bis 0,61. Die Kritik am TAT hat früh den Anstoß gegeben zur Entwicklung von Fragebogenverfahren zur Leistungsmotivmessung, die in überarbeiteter Form auch in aktueller Forschung zum Einsatz kommen, zum Beispiel Achievement Motives Scale, Leistungsmotivgitter, Leistungsmotivinventar. Wie in Kapitel 6 dargelegt ist, messen diese jedoch ein spezifisches Motivsystem. Explizites Leistungsmotiv. Unterabschnitt 3.2.2. Leistungsmotiv und individuelles Verhalten. Als ein Messverfahren für das Leistungsmotiv vorlag, musste gezeigt werden, dass der Leistungsmotivkennwert eine Vorhersage relevanten Verhaltens, prädiktive Validität, erlaubte. Eine Vielzahl an Studien wurde zur Validierung des TAT durchgeführt, wobei die Versuchsanordnungen relativ simpel waren. Man korrelierte die Leistungsmotivkennwerte der Probanden mit ihrer Leistung in Aufgaben, bei denen Anstrengung, Konzentration und Ausdauer erforderlich waren, zum Beispiel Rechenaufgaben lösen. Tatsächlich erbrachten in diesen experimentellen Aufgaben Personen mit einem starken Leistungsmotiv eine höhere Leistung als solche mit einem schwachen Leistungsmotiv. Wenn das Leistungsmotiv Leistungsverhalten vorhersagte, lag die Vermutung nahe, dass Personen mit starkem Leistungsmotiv in Schule und Beruf mehr erreichen würden als Personen mit einem schwachen Leistungsmotiv, auch wenn für diese Situationen weitaus komplexere Einflüsse auf das Zustandekommen von Leistung zu erwarten sind. Tatsächlich berichten McClelland und Franz eine ansehnliche Korrelation zwischen dem im Alter von 31 Jahren gemessenen Leistungsmotiv und dem 10 Jahre später erzielten Einkommen berufstätiger Männer von R gleich 0,38. In ähnlicher Weise zeigte Andrews in einer Feldstudie mit zwei Firmen, dass eine hohe Ausprägung des Leistungsmotivs mit einer höheren beruflichen Position R gleich 0,43 und höherem Einkommen R gleich 0,36 verbunden war, wenn die betreffende Firma Beförderungen nach dem Leistungs- und nicht nach dem Senioritätsprinzip, wie die Vergleichsfirma, vollzog. In der Vergleichsfirma waren Leistungsmotiv und erreichter beruflicher Status nicht korreliert. Da die Leistungsmotivkennwerte 2 bis 4 Jahre vor der Erfassung des beruflichen Leistungsmaßes erhoben worden waren, kann die Alternativerklärung, dass die betriebliche Position zu einer Motivstärkung geführt hat und nicht umgekehrt, ausgeschlossen werden. Die Studie von Andrews ist insofern bemerkenswert, als sie den motivthematischen Anregungsgehalt der Situation, Leistungsethos der Firma, mit berücksichtigte und damit die schon lange postulierte Person-Umwelt-Interaktion bei der Vorhersage von Verhalten ernst nahm. Der Autor verwendete hier den Begriff der Congruence between Individual Motive Scores and Dominant Firm Orientation. Kongruenz zwischen Motivausprägung der Person und motivthematischen Anreizen der Situation. Ein theoretisches Konzept, das gerade in jüngster Zeit viel Aufmerksamkeit findet. Siehe Kapitel 6. Unterabschnitt 3.2.3. Leistungsmotiv und gesellschaftlich-ökonomische Entwicklung. Wenige Jahre nach Initiierung des Forschungsprogramms zur Entwicklung eines Leistungsmotivtests und seiner Validierung auf der Ebene individuellen Verhaltens schlug McClelland eine neue, ausgesprochen faszinierende Forschungsrichtung ein. In seinem 1961 erschienenen, über 500 Seiten umfassenden Buch The Achieving Society unternimmt McClelland den monumentalen Versuch, die Bedeutsamkeit psychologischer Einflussgrößen und speziell des Leistungsmotivs für die ökonomische Entwicklung einer Gesellschaft nachzuweisen. Im Klappentext zum Buch wird die Publikation folgendermaßen angekündigt. In particular, it shows how one human motive, the need of achievement, appears with great regularity in the imaginative thinking of men and nations before periods of rapid economic growth. Evidence is drawn from history, ancient Greece, England from 1400 to 1800 and so on, and some 40 contemporary nations. Der Autor verarbeitete eine Vielzahl an soziologischen und ökonomischen Forschungsarbeiten. Und wie er in der Einleitung zu seinem Buch berichtet, hatte er große Anstrengungen unternommen, sich auf den Gebieten der Geschichte, Ökonomie und Kulturanthropologie kundig zu machen. Der zentrale theoretische Anknüpfungspunkt für McClelland waren die Schriften des deutschen Soziologen Max Weber zur protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Verkürzt dargestellt sollen nach Weber grundlegende theologische Überzeugungen des Protestantismus, insbesondere die calvinistische Prädestinationslehre sowie die generell stärkere Betonung der Eigenverantwortung des Einzelnen, Heilserwartung durch disziplinierte Arbeit und wirtschaftliche Prosperität, für den wirtschaftlichen Aufstieg protestantischer Regionen verantwortlich sein. McClelland entdeckte in Webers Ausführungen eine motivationspsychologische Erklärung, worüber dies vermittelt sein könnte. The German sociologist Max Weber described in convincing detail how the Protestant Reformation produced a new character type which infused more vigorous spirit into the attitude of both workers and entrepreneurs and which ultimately resulted in the development of modern capitalism. Weber's description of the kind personality type which the Protestant Reformation produced is startlingly similar to the picture we have drawn of a person with high achievement motivation. Weber feels that such a man gets nothing out of this wealth for himself except the irrational sense of having done his job well. This is exactly how we define the achievement motive in coding for it in fantasy. McClelland stellte ein Wirkmodell auf, nachdem die religiösen Überzeugungen sich den Erziehungspraktiken der Eltern mit einer Betonung der kindlichen Selbstständigkeit niederschlagen, was wiederum zur Entwicklung eines starken Leistungsmotivs beitragen soll. Dieses wiederum fördere die unternehmerische Aktivität des Einzelnen und damit die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft. Eine große empirische Herausforderung war der Nachweis, dass das Leistungsmotiv der Bürger eines Landes in Zusammenhang steht mit dessen Wirtschaftsleistung. Hier wählte McClelland ein überraschendes methodisches Vorgehen, das ein weiteres Beispiel für seine Brillanz und Kreativität darstellt. So wie Individuen sich in Ausprägung von Motiven unterscheiden, können auch in Gesellschaften bestimmte Motive mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Man kann hier von motivationalen Leitbildern sprechen, die sich nach McClelland in den Texten niederschlagen, die die jeweilige Gesellschaft produziert. Dieser Überlegung folgend ermittelte McClelland das nationale Leistungsmotiv, indem er Textquellen unterschiedlichster Art, zum Beispiel Märchen, Gedichte, Reden oder Schulbuchtexte, mithilfe des üblichen Auswertungsschemas für TAT-Fantasiegeschichten analysierte. Auf diese Weise eröffnete sich die Möglichkeit, auch für historische Kulturen die theoretische Annahme zu testen. Zu den Indikatoren wirtschaftlicher Aktivität lagen gut zugängliche historische Quellen vor, zum Beispiel Landkarten zur Reichweite der Handelsbeziehungen des antiken Griechenlands, Angaben zur Tonnage spanischer Handelsschiffe, die in die neue Welt ausliefen, Menge der Kohleeinfuhren nach London oder auch der Patentindex definiert als die jährliche Anzahl an Patentanmeldungen pro 1 Million Einwohner. In diesen Studien zum antiken Griechenland, Spanien im späten Mittelalter, England im 15. bis 19. Jahrhundert sowie den USA für die Zeit zwischen 1800 und 1950 zeigte sich, dass Perioden des wirtschaftlichen Aufschwungs ein Anstieg im nationalen Leistungsmotivindex vorausgegangen war, dem wirtschaftlichen Niedergang hingegen eine Abnahme. Die Arbeiten zu Leistungsmotiv und Wirtschaftsentwicklung sind von hoher Relevanz für die ökonomische Psychologie. Von dieser Seite erfuhr McClellans Ansatz jedoch Kritik. Angeführt wird, dass die postulierten Zusammenhänge mehrfach nicht repliziert werden konnten und Reanalysen mit ausgefeilteren statistischen Methoden wesentlich schwächere Zusammenhänge als beim McClelland berichtet ergaben. Trotz dieser Kritik ist der Beitrag McClellans nicht zu unterschätzen, wie auch Weiner betont, wenn er schreibt, dass die von McClelland berichteten Daten mehr als nur erste Hinweise darauf seien, dass das Leistungsmotiv ein wichtiger Einflussfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung darstelle. So zeigen McClellans Studien in unterschiedlichen Kulturen und mit ganz unterschiedlichen Operationalisierungen ein konsistentes, hypothesenkonformes Ergebnismuster. McClelland war sich dabei durchaus bewusst, dass er mit dem Leistungsmotiv nur einen von vielen Einflussfaktoren auf die Wirtschaftsentwicklung isolierte und vor allem seine Studien keine Aussage zu den vermittelnden Mechanismen erlauben. Studie von Engesser et al. 2009. Ein aktueller Forschungsbeitrag zum Thema stammt von Engesser et al., die für zwei wirtschaftlich sehr unterschiedlich erfolgreiche deutsche Bundesländer eine Textanalyse der Deutsch- und Mathematik-Schulbücher für die 2. und 9. Klasse vornahmen. In ihrer korrelativen Feldstudie zeigte sich, dass die Schulbücher im wirtschaftlich weniger erfolgreichen Bundesland Bremen signifikant weniger leistungsthematische Inhalte als die im wirtschaftlich erfolgreicheren Baden-Württemberg enthielten. Siehe Tabelle 3 im gedruckten Buch. Keine Unterschiede zeigten sich hingegen für das Anschlussmotiv und mit einer Ausnahme auch nicht für das Machtmotiv. Dieser aktuelle Replikationsversuch ist insofern bemerkenswert, als er wiederum einen Zusammenhang zwischen leistungsthematischen verbalen Inhalten und gesellschaftlich-ökonomischen Daten auf Makroebene zeigt. Aussagen zur Kausalrichtung sind jedoch auch hier nicht möglich. Studie Ende.